Ich möchte euch von einer Frau erzählen. Diese Frau, von der ich erzählen möchte, geht schon sehr lange mit Jesus durchs Leben. Mit 16 Jahren hatte sie ein echtes Bekehrungserlebnis. Vorher gab es viele Fragen. Steht ja auch, wenn man ehrlich ist, viel Komisches drin in diesem Buch, in dieser Bibel. Und so hat es eine Weile gedauert, bis tatsächlich sie den Eindruck gewonnen hatte, dass Jesus direkt zu ihr spricht und ihr zusagt, dich meine ich, ja, mich gibt's. Und dann hat sie sich bekehrt. Und seitdem geht sie mit Jesus gemeinsam durchs Leben und hat viel mit ihm erlebt. Aber es gab auch viele stinknormale Alltagsmomente. Und jede Menge Fragen. Jede Menge Irritationen. Immer wieder schlich sich in das Leben dieser Frau Situation ein, wo sie nicht verstehen konnte, warum Jesus das so macht, wie er es macht. Die Frau musste miterleben, dass Babys sterben müssen. Die Frau musste miterleben, dass 43-jährige junge Mütter sterben müssen und 10 Jahre alte und 14 Jahre alte Jungs alleine sitzen ohne Mutter. Die Frau muss miterleben, so wie ihr alle auch, dass die Welt irgendwie Kopf steht. Und immer wieder kommen diese Fragen, warum zeigt sich Jesus nicht ein bisschen deutlicher? Warum greift er denn nicht ein bisschen mehr ein? Weil das kann er doch. Er kann doch Stürme stillen. Er kann doch Menschen zum Leben auferwecken. Warum muss das denn dann sein? Warum lässt er so vieles zu? Und mit all den Fragen und mit all dem Irritiertsein schleichen sich immer wieder auch Zweifel ein. Gibt es ihn überhaupt? Ist das nicht einfach nur so eine alte Geschichte? Es geht ihr nicht alleine so. Es geht auch einem Mann so. Der war ganz dicht dran an Jesus. Der hatte sein ganzes Leben auf diese Jesuskarte gesetzt und war diese 3 Jahre ganz eng mit ihm und mit diesem ganz engen Jüngerkreis unterwegs. Und der hat wirklich die ganze Bandbreite erlebt und der wusste, es lohnt sich, auf diese Karte zu setzen. Einer, der Stürme stillt. Einer, der blinde Sehen macht. Auf den kann man setzen. Das ist einer, dem man sein Leben anvertrauen kann. Unzerbrechliche, tiefste Jesus-Erfahrungen hat er mit Jesus gemacht. Und dann, der Thomas hat es schon gesagt, heute Palmsonntag, dann dieser Einzug in Jerusalem, der starb aus, ist nichts dagegen. Das mit diesem Esel, ja, das war natürlich ein bisschen schrullig, ja, aber gut. Aber da hat man gespürt an diesem Sonntag, an diesem Palmsonntag, dieser Jesus rettet die Welt, der krempelt das System um, auf den lohnt es sich zu setzen. Aber immer wieder haben sich auch bei diesem Mann Irritationen eingeschlichen. Und ich bitte den Markus und den Matthias, das Bild einzublenden. Jesus beginnt nämlich mitten auf der Welle des Erfolgs, mitten auf der Welle des Erfolgs, wo Tausende von Menschen diesem Jesus nachlaufen. Mitten auf dieser Welle beginnt er von irgendwelchem Leiden zu berichten. Und tatsächlich hat man das immer wieder erlebt, dass sich Jesus politisch und gesellschaftlich unglaublich desinteressiert, unglaublich schwach zeigte. Und es wäre doch endlich dran gewesen, diese Römer aus dem Land zu schmeißen. Aber irgendwie scheint Jesus diese Machtverhältnisse, wie sie damals waren, geradezu zu akzeptieren. Und auch dieser Mann muss sich die Frage stellen, warum zeigt er denn nicht, dass er der Messias ist? Warum zeigt er sich denn so? Wo ist denn da die ganze Macht und die ganze Herrlichkeit zu sehen? Wie kann das Jesus nur so egal sein? Wie kann er sich nur so mit Füßen treten lassen? Erlösung, das muss ich doch irgendwo dran zeigen. Das muss ich doch zeigen, das muss doch Konsequenzen haben. Ist das die Konsequenz? Der Mann, von dem ich erzählt habe, ist Judas. Und immer wenn Judas in der Bibel auftaucht, dann ist das so ein bisschen wie bei James Bond. Da gibt es ja auch immer diesen Gegenspieler. Und das ist Judas. Judas taucht in der Bibel immer nur auf als der Gegenspieler. Die anderen, Maria mit dem Salböl, Petrus, das sind am Ende die Helden, aber er ist immer der Doofe. Judas ist diese tragische Figur in dieser gesamten Jesus-Story. Und dabei fühle ich mich Judas so nah. Ich mit meinen Fragen und Zweifeln, ich bin nämlich die Frau, von der ich anfangs erzählt habe. Judas' Fragen sind meine Fragen. Oft genug frage ich mich, immer wieder frage ich mich in dieser Karwoche, immer wieder frage ich mich in dieser Osterzeit, warum bitte das? Und diese Fragen möchte ich herantragen an diesen unsäglichen, an diesen geradezu törichten grünen Donnerstagabend, von dem der Thomas gelesen hat. Und der Text beginnt: Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen. Und es braucht keine Auslegung. Jesus wusste Bescheid. Nein, er ist nicht einfach so in irgendeine schade Story reingerasselt und dabei hätte er doch so gern noch ein paar mehr Menschen geheilt. Nein, er wusste, was auf ihn zukommt. Und wenn er wusste, dann bedeutet es, dass Jesus sich ganz bewusst in die Situation auch hineingibt. Er war einverstanden. Und in genau diesem ersten Vers schreibt Johannes gleich dazu: Und nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe und die Ungeheuerlichkeit dieser Fußwaschung kommt. Und nicht nur ich und nicht nur Judas finden das sowas von absurd, sowas von absurd. Auch Petrus muss sich dagegen wehren, muss sagen, sag mal was, also bitte, was soll das denn jetzt? Und bei der Fußwaschung komme ich in Berührung mit meinen Fragen. Warum handelt Jesus immer so ganz anders? Warum hält er sich nicht wenigstens ein bisschen an die Gepflogenheiten? Und ich bin zumindest irritiert. Und dabei, so steht es im Text, wusste Jesus, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Und ich frage ihn, wenn du es doch wusstest, wenn du doch uneingeschränkte Macht über alles hattest, warum dann so schwach? Und es empört mich und ich muss ihn wirklich fragen, hast du gar kein bisschen Anstand? Hast du gar kein bisschen Würde in dir? Warum lässt du dir das so bieten? Es ist ja in Ordnung, dass er diesen Weg geht, aber warum denn so? Und ich treibe es auf die Spitze und muss mich manchmal fragen, will ich es mit so einem Schwächling zu tun haben? Ich will eine starke Führungspersönlichkeit. Ich will einen Menschen, auf den ich setzen kann. Ich will einen Menschen, der unsere Leben rettet. Ich will einen Menschen, der nicht kleine Kinder mutterlos zurücklässt. Ich will einen Menschen, der politischen Despoten Einhalt gebietet. Das ist das, was ich will. Das will ich nicht. Ich will auch keine Füße gewaschen haben. Ich will keinen, der seine Macht so aus den Händen gibt und der sich das bieten lässt. Und dann auch doch dieser Verrat. Und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Und Jesus reagiert darauf, indem er sagt, ich kenne jeden Einzelnen von euch. Und er sagt, ich sage euch das jetzt, damit ihr, wenn es eintrifft, erkennt, dass ich der Christus bin. Und nach diesen Worten sagte Jesus bis ins Tiefste erschüttert, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und ich bin immer wieder gebannt von dieser literarischen Dichte, von diesem Text. Das ist Spannung pur, das ist der Wahnsinn, dieser Text. Und Jesus reicht Judas das Brot und spricht ihm zu, beeil dich, das, was du tun willst, tue bald. Und ich bin am Ende mit meiner Weisheit und ich kann nur noch fragen, hat Gott die Sache in der Hand? Entgleitet Gott die Situation? Hat Gott mein Leben in der Hand? Hat Jesus all die Ungeheuerlichkeiten eures Lebens und meines Lebens, all die Ungeheuerlichkeiten dieser Welt, hat er das in der Hand? Und wenn ja, dann erklärt mir bitte, wie das zusammengehen kann. Wie kann dieses Bild zusammengehen mit dem, dem alle Macht gegeben ist? Wie kann das zusammengehen mit Füße waschen und sich verraten lassen? Aber es ist klar. Ich meine, wenn man ein bisschen tiefer in den Text guckt, entdeckt man noch anderes. Vers 19. Ich sage euch das jetzt, damit ihr, wenn es eintrifft, erkennt, dass ich der Christus bin. Und das, was Jesus hier sagt, ist ein Zitat. Es ist ein Zitat aus Mose und es knüpft genau an der Begegnung an, die Mose mit Gott hatte. Mose weidet die Schafe seines Schwiegervaters, denkt an nichts Schlimmes und plötzlich ist Gott da, kommt mit ihm ins Gespräch und sagt, weißt du was, ich rette meinen Erfolg aus Ägypten, mach du das mal bitte. Und Mose ist völlig irritiert. Und dann kommt diese schräge Geschichte mit diesem brennenden Dornbusch, der aber brennt und der nicht verbrennt. Und Mose muss in seiner Irritation fragen, ja, was soll ich denn den Leuten sagen, wer du bist? Und die Antwort Gottes ist, ich bin der ich bin. Und das ist genau das Zitat, das Jesus mitten in dieser, an diesem absurden Abend, mitten an diesem grünen Donnerstagabend gebraucht. Ich bin, der ich bin. Ich war, der ich immer war und ich werde immer sein, wer ich immer sein werde. Ich werde da sein und ich werde bei dir sein. Ich bin der dabei Seiende. Wenn Jesus in diesem Text davon spricht, dass er der Christus ist, dann offenbart er sich selbst als Gott. Dann offenbart er sich selbst als Gottes Sohn. Dann sagt Jesus an diesem Abend seinen Jüngern und mir mit meinen vielen Zweifeln, ich bin der, der da ist. Egal, ob du mich siehst, egal, ob du es verstehst. Selbst wenn du dich noch so sehr empörst, selbst wenn du Flügel der Morgenröte nimmst und bis ans äußerste Meer rennst, selbst wenn du mich dreimal verleugnest, wenn der Hahn kräht, selbst wenn du mich verrätst, weil ich dir zu viel werd und du mich nicht mehr aushältst, ich bin der ich bin. Ich bin der, der immer bei dir sein wird. Ich weiche nicht. Ich bin dein Papa. Ich bin der, der dich unendlich liebt. Ich bin der, der deine stinkenden Füße wäscht. Ich bin der, der nach Witwen und Waisen schaut. Und ob du es glaubst oder nicht, ich lasse Mutter alleine Kinder nicht allein. Ich kümmere mich um Witwen und Waisen und ich lasse die Ukraine nicht allein und ich lasse Russland nicht allein und ich lasse kein Land der Welt allein und diese kaputte Erde, die lasse ich auch nicht allein. Ich weiche nicht, ich bin, der ich bin. Und ein zweites steht in dem Text. Nachdem Jesus das gesagt hat, ruft er bis ins Tiefste erschüttert, ich sag euch, einer von euch wird mich verraten. Und ich möchte jetzt kein anderes Evangelium verkünden. Nein, natürlich hat Judas Jesus verraten, aber im Urtext steht statt verraten der Begriff Hingabe. Und das macht nochmal eine ganz andere Betonung. Nein, natürlich hat Judas Jesus verraten, aber das, was eigentlich hier passiert ist, dass Jesus selbst sich hingibt. Judas hatte das Zepter nicht in der Hand. Jesus ist derjenige, der sich selbst hineingibt. Jesus ist der, Gott ist der, der das Heft in der Hand hat. Er lässt den Judas zwar gewähren, er lässt alle gewähren. Aber auch wenn es so nicht aussieht, er hat die Sache in der Hand. Stärker noch, er selbst spricht Judas zu, beeil dich. Was du tun willst, tue bald. Jesus selbst ist derjenige, der an diesem unsäglichen Donnerstagabend den Startschuss gibt für das Schrecklichste, was wahrscheinlich jemals passiert ist. Und der Text endet damit, dass Judas sofort aufstand und in die Nacht hinausging. Und wir alle ahnen das Bedrückende dieser Nacht, das Leiden dieser Nacht, die Finsternis, die Gottesferne in dieser Nacht. Und ich bin mir sicher, dass es vielen von euch geht wie mir und wir im Angesicht all dessen fragen müssen, warum? Warum? Warum so? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der Andreas hat vor einigen Wochen über Judas und über den Verrat gepredigt. Und dieser Predigttext hat mich einfach nicht losgelassen. Und das ist der Grund, warum ich heute Abend mit euch nochmal drüber spreche, obwohl der Andreas ja eigentlich schon mit euch drüber gesprochen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der Andreas hat in seiner Frage die Predigt gestellt, kennt ihr Jesus? Und ich war, als ich da genau bei euch da unten saß, ein bisschen irritiert und dachte, was meint der Andreas damit? Natürlich kenne ich Jesus, ich habe es ja vorhin gesagt, ich gehe seit 100 Jahren da mit ihm durchs Leben, ich kenne ihn, ja. Aber ich wusste, dass man auf solche rhetorischen Fragen des Predigers nicht antwortet. Andreas hat geantwortet für uns vor einigen Wochen und hat festgehalten, nein, wir kennen Jesus nicht. Und ich muss Andreas zustimmen, ich kenne Jesus nicht. Ich verstehe ihn nicht. Aber ich lerne etwas über Jesus und ich lerne etwas über mich. Ich lerne etwas über Jesus Verbindlichkeit. Wenn Jesus im Johannesevangelium sagt, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat, und nicht um zu tun, was ich selbst will, dann lerne ich, es gerät kein schwaches Opfer in die Mühlen irgendwelcher Mächte. Nein, Jesus weiß, was er tut. Und Jesus tut all das im Anbetracht dessen, dass ihm alle Macht von Gott gegeben ist. Das ist Jesu Verbindlichkeit. Und ich lerne etwas über den hohen Preis der Liebe. Liebe, die im Brennpunkt ihrer selbst sich selbst geben muss, weil Liebe gar nicht anders kann. Weil alles andere in ihrer ganzen Schwachheit, alles andere nur Berechnung wäre. Es bleibt ihm offensichtlich kein anderer Weg als dieser Weg. Und ich lerne etwas über Jesu Echtheit, über seine Authentizität, denn ich höre förmlich, wie er mir zuruft, meine nicht, liebe Anja, dass das hier leicht gewesen wäre. Meine nicht, Anja, dass nur weil ich sage, dass ich vom Himmel herabgekommen bin, um den Willen Gottes zu tun, meine nicht, dass das leicht für mich war. Ich werde noch an diesem Tag, an diesem unsäglichen Karfreitag fragen müssen. Jetzt bin ich verkehrt. Ich werde an diesem Donnerstagabend noch im Garten Gethsemane meinen Vater fragen müssen. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Das war nicht leicht. Und ich lerne noch mehr über seine Echtheit. Ich lerne darüber, dass diese Liebe, die nicht anders kann, als diesen Weg zu gehen, dass diese Liebe zu zutiefst empfindsam ist und dass diese Liebe zutiefst erschütterbar ist. Denn nicht umsonst steht in unserem Text drin, dass Jesus bis ins Tiefste erschüttert war, in Anbetracht dessen, dass ihm bewusst wurde, dass Judas ihn verraten wird. Der stand da nicht oben drüber, so nach dem Motto, ey, ich weiß ja jetzt, was kommt, machen wir es halt. Nein, nein. Und weil Jesus so ist, kann Jesus zu mir sagen, Anja, dein Warum ist mein Warum. Auch ich werde an dem Tag ein Warum sprechen. Auch ich werde an dem Tag am Kreuz hängen und Gott fragen müssen, warum? Auch ich werde die Gottverlassenheit, die wir so oft in der Welt spüren, spüren werden, am eigenen Leib. Und das, was mir bleibt in Anbetracht all dessen, ist ein Bekenntnis. Ich bekenne vor ihm, du lieber, lieber Herr, dich habe ich nie verstanden und ich befürchte, ich werde dich nie verstehen, weil ich Liebe nicht verstehe, weil ich Macht verstehe und ich verstehe Ordnung und ich verstehe Recht, aber ich verstehe Liebe nicht. Ich verstehe Liebe nicht, die Füße wäscht, die Unrecht bis ins Äußerste erduldet. Ich verstehe Liebe nicht, die den Feinden gilt. Ich verstehe Liebe nicht, die treu ist, die so treu ist, dass sie auf uns wartet, dass sie wartet, auch am äußersten Meer. Und darum möchte ich ein zweites bekennen. Ich möchte ihm bekennen, Herr, ich möchte dir von Neuem vertrauen. Ich möchte deiner Redlichkeit vertrauen. Ich möchte deiner Liebe neu vertrauen. Ich möchte darauf vertrauen, dass du einen guten Plan hast, auch wenn ich ihn oft nicht sehe. Ich möchte darauf vertrauen, dass du gut bist, weil du mich liebst. Ich möchte darauf vertrauen, dass du auch für mutterlose Kinder gut bist. Und gut bist für diese aus den Fugen geratenen Welt. Weil du dich gibst für mich. Was bekennst du? Und worauf vertraust du? Wir haben jetzt eine Zeit, in der die Ina und die Tanja uns drei Lieder spielen werden. Und in dieser Zeit können wir diese Fragen alle auch für uns so ein bisschen bewegen und die Lieder werden uns dabei helfen, für uns da einen Schritt weiterzukommen.